Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. Mai 2024. Es ist der Freitag. Yannick Güttinger und Markus Somm. Ja, Alain Berset. Alain Berset ist auf Europa-Tour. Er wird Generalsekretär werden vom Europarat. Jetzt hat der Tagesanzeiger eine interessante Geschichte. Yannick, um was geht's?
Ja, ist schon spannend, oder? Da hat jetzt der Alain Berset es geschafft, ein ganzes Team um sich zu scharen. Gerade vier Leute sind eigentlich im Dienst zu dieser Kampagne und die reisen jetzt doch durch Europa durch. Die verschiedenen Länder machen jetzt da Wahlkampf. Das kostet auch ganz einen Haufen. Also die Spesen allein sind schon 17'000 Franken vergütet worden. Und man findet auch noch raus in der Antwort vom EDA, da vom Tagi, dass es insgesamt sogar 10 von diesen Kampagnen gibt, wo es EDA führt für irgendeine Position von so einer internationalen Organisation. Also das ist ein unglaublicher Aufwand, den man da betreibt für die Kandidatur. Und man fragt sich ein bisschen, was profitiert denn da die Schweiz genau davon? Ist das nur für den Alain Berset seine Karriere, dass er nach dem Bundesrat nicht muss, schon im Ruhestand mit, wie alt ist er, 42?
Nein, älter, über 50. Gut, eben, das ist der Punkt, das haben wir noch ein bisschen zu wenig rausgestrichen. Die ganze Kampagne wird finanziert vom Bund, vom EDA koordiniert. Wie gesagt, vier Leute arbeiten jetzt für Alain Berset. Sie behaupten nachher, sie hätten 10 andere Kandidaturen, aber ich weiss jetzt nicht, welche Kandidaturen da international so laufen. Und bezeichnenderweise haben sie die auch nicht erwähnt. Leider hat der Tagi dort auch nicht nachgefragt. Also letztlich glaube ich, die vier Leute sind sicher vor allem für den Alain Berset tätig. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist doch irrsinnig. Es gibt da sehr viele Leute im Parlament, die das unterstützen, die sagen, eben zum Beispiel Marianne Binder von der Mitte, Ständerätin Aargau, betont auch in dem Artikel, ja, das sei eben gut, Alain Berset würde im Europarat gut tun und so weiter. Man hört auch, dass bis jetzt die Kampagne gut ankommt in diesen Ländern, das müssen wir ja sagen. Die Schweizer Parlamentarier, die dabei war an einer entscheidenden Kommissionssitzung in Wien, Wilna sagt ja, der Auftritt von Alain Berset sei sehr beeindruckend gewesen und so weiter. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das kommt gut, also der wird gewählt und muss jetzt ehrlich sagen, ich finde Alain Berset nicht der schlechteste Kandidat, aber man muss sich schon fragen, ob die Schweiz jetzt das Interesse hat, den Generalsekretär zu stellen, nach dem absolut jenseitigen Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und um da geht es natürlich, oder? Der Europarat und der Gerichtshof gehören zusammen. Nach dem spektakulär dummen Urteil über Klimasenioren versus die Schweiz kann man sich schon fragen, soll die gleiche Regierung, die so abgewatscht wird von irgendwelchen ungewählten und ich sage jetzt demokratisch schwach legitimierten Richter, so verurteilt werden, sollen wir das überhaupt unterstützen?
Ja, ich glaube, wenn das Urteil uns eins gelehrt hat, das sind ja zwei Urteile gesehen von internationalen Gerichten, die die Schweiz doch verurteilt haben, wenn die Urteile uns eins lehrt, ist, dass es bringt genau gar nichts, wenn dort ein Schweizer in diesen Institutionen sitzt, dass er der Andreas Zünd ist, also genauso freudig gesehen beim Schweiz verurteilen als Schweizer, wie die anderen Richter auch. Ich glaube, das bringt der Schweiz sehr wenig, wenn es bei diesen internationalen Organisationen einfach nur ein Schweizer dabei ist.
Gut, das ist der Richter, oder? Das ist etwas anderes. Und der Generalsekretär ist etwas anderes. Und der Alain Berset, dem würde ich jetzt auch eher zutrauen, dass er nicht so ein gestörtes Verhältnis hat gegenüber der Schweiz, wie der Richter Andreas Zünd, Sozialdemokrat aus dem Aargau, lang Bundesrichter war in Lausanne, auch dort immer bekannt dafür war, für sehr, sehr, sehr aktivistische Urteile, politische Urteile, Urteile, die ein Richter nicht fällen sollte, sondern eigentlich eher Aufgabe ist vom Parlament. Aber das hat Andreas Zünd noch nie gross gekümmert. Aber da würde ich jetzt mal ein Berset sogar zutrauen, dass er erstens eben das Verhältnis zu der Schweiz ist nicht so gestört. Er war immerhin Bundespräsident von unserem Land. Und er hat durchaus, also muss man sagen, auch in der Europafrage war er sehr, sehr eigenständig gewesen. Neutralität ist ihm auch wichtig. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich muss sagen, eben, es hat einfach ein bisschen ein Geschmäckchen jetzt zur Zeit, weil die Urteile sind nicht nur zwei gewesen, die du erwähnt hast, das sind die jüngsten gewesen, aber wir werden eigentlich ziemlich viel verurteilt, was einfach grotesk ist für ein Land, wo die Menschenrechte, Entschuldigung, seit dem 18. Jahrhundert eigentlich praktisch nicht mehr gefördert gewesen sind, außer die Franzosen, die uns überfallen, das ist ein bisschen etwas anderes. Aber sonst, grundsätzlich ist auch das, ich habe es schon geschrieben gehabt, über den ICC, es ist eigentlich ein Känguru-Gericht geworden, ist es ursprünglich nicht gewesen, aber ist es jetzt mittlerweile geworden. Gut. Wir haben eine erfreuliche Nachricht für alle Leute, die sich für Politik interessieren, in dem rot-grünen Sumpf in Zürich. Die FDP von der Stadt Zürich bringt jetzt einen Podcast, wo sie das genauer untersuchen, wie die Sumpfpflanzen sich entwickeln, wie der Wasserstand ist in dem Sumpf und wie verseucht das Wasser in dem rot-grünen Sumpf ist. Hört zu.
Lokal, kontrovers und munter unterwegs. Der neue Stadtpodcast von der FDP Zürich, der alle zwei Wochen auch als Video erscheint. Aktuell redet ein FDP-Politiker und jemand von der alternativen Liste über Tempo 30. Erstaunliche Aussagen, erstaunliche Erkenntnisse. Auch dazu, dass Tempo 30 als Anti-Lärm-Massnahme wenig bringt. Der FDP-Stadtpodcast mit liberaler Haltung für die ganze Schweiz. Zu finden auf allen Podcast-Plattformen und auf Social Media.
Ja, interessante Meldung von Reuters jetzt zum Wladimir Putin, Präsident von Russland. Und da geht es um eventuell Waffenstillstandsbereitschaft bei den Russen. Janik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
Ja, du hast angesprochen, Reuters berichtet das. Und zwar haben sich da aus dem Kreis von Putin mehrere Personen gemeldet oder geäussert dazu. Ich glaube, du redest von 3 oder 4 Personen, die davon reden, dass der Putin bereit sei, die Grenzen im Krieg einzufrieren, also sozusagen einen Waffenstillstand wird zustimmen und so eigentlich den Ukraine-Krieg zu einem Ende kommen zu lassen. Jetzt ist natürlich klar, dass alle Meldungen, die aus dem Kreml rauskommen, das muss man annehmen, dass die halt gewollt sind, dass die rauskommen. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das ernst gemeint von Putin oder spielt er da in seinen Spielen, wie es vor der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz, dass man da einfach den Druck erhöht auf die internationale Community? Ich weiß nicht, wie lesest du das jetzt, das Signal aus Moskau?
Also erstens habe ich nicht das Gefühl, dass die Konferenz so eine grosse Rolle spielt, vielleicht ein bisschen, aber ich habe eher noch das Gefühl, die Stimmung in Amerika spielt eine Rolle. Und die Stimmung in Amerika ist zurzeit nicht gut für die Ukraine. Es ist auch nicht gut für Israel. Joe Biden spielt da ganz eine eigenartige Rolle. Einmal wird Israel verurteilt, dann wieder nicht. Und das ähnliche Verfahren müssen wir langsam feststellen, natürlich bei Ukraine und Russland. Man hat ein bisschen das Gefühl, Joe Biden will einfach keinen Puff. Er will keinen Krieg. Er will irgendwo sich auch nicht mehr gross festlegen. Alles, was seine Wiederwahl im November könnte gefährden, und die ist ziemlich gefördert, wenn man die Umfragen anschaut, hat er nicht so gern. Und ich habe das Gefühl, das ist eher so ein Signal von Putin, um eben genau einerseits die Leute in Amerika, die Joe Biden nahestehen, irgendwo ein bisschen zu verunsichern. Bisher sind Demokraten immer extrem antirussisch unterwegs gewesen. Aber auch natürlich die Republikaner, die zum Teil schon länger immer ein bisschen das Gefühl haben, ja, Ukraine unterstützen, was bringt uns das? Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen das. Und jetzt, ist es ernst gemeint? Ja, ich glaube, es ist schon ernst gemeint. Also wenn natürlich würde Westen auf das eingehen, das wäre meiner Meinung nach ein absoluter Sieg von Putin. Oder? Wenn man jetzt Grenzen würde einfrieren würde, dann hätte er doch einen grossen Teil vom Donbass wieder zurückgewonnen. Das hat er, das ist eigentlich eines der wichtigen Kriegsziele, selbstverständlich. Also es wäre für ihn sicher ein Erfolg. Und wenn man die militärische Anlage anschaut, hat die Ukraine jetzt eigentlich nicht viel entgegenzusetzen. Es wird immer schlimmer zur Zeit für die Ukraine. Also wenn die Amerikaner da ein kleines Zeichen geben, ja komm, wir reden mal miteinander, dann hätte das sehr grosse Folgen. Und von dem her finde ich, ist klar, dass der Putin das probiert. Die Zeit ist günstig und wie gesagt, wenn er das rausholen würde, wäre ein Sieg. Aus dem Grund bin ich da jetzt eher skeptisch.
Ja, also die Zeit, die du ansprichst, ist, ich finde sie eher ein bisschen speziell, weil die Meldung folgt eigentlich in einer Eskalation vom Krieg auf russischer Seite. Oder in Kharkiv macht Russen wieder rechte Bombardement, also eskaliert der Krieg wieder rauf. Gleichzeitig haben wir eine Meldung vom Außenminister, vom Anthony Blinken, also Außenminister von den USA, der sagt, dass die USA jetzt damit einverstanden sei, dass die Ukraine darf ins Territorium von Russland reinstriken, also das Territorium darf selber angreifen von Russland, was bisher eigentlich ein Tabu gewesen ist. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz schlau daraus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Putin das ernst meint, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er das jetzt einfach als Täuschungsmanöver braucht. Oder auf jeden Fall wäre ich jetzt in meinem Frieden auch aus ukrainischer Sicht nicht gerade abgeneigt, ehrlich gesagt. Aber ich wollte nicht für die Ukrainer reden. Also ich habe die Analyse gelesen vom prominenten russischen Oppositionellen, vom Khodorkovsky. Und der sagt eigentlich auch, der Westen ist momentan eigentlich den Krieg am Verlieren gegen Russland. Also ich weiss nicht, wer es da mehr wird profitieren von einem Waffenstillstand, Ukraine oder Russland.
Ja, eben, das also aus meiner Sicht völlig eindeutig. Ich meine, wer steht im fremden Land? Also, es ist ein bisschen ähnlich wie 1916, haben die Deutschen auch die ganze Zeit probiert, mit Friedensangebot die Alliierten zu gewinnen für eine Waffenstillstandsvereinbarung und so weiter. Und dort ist immer klar gewesen, die Alliierten haben eigentlich immer klar gemacht, du, also, solange du in Frankreich stehst mit uns, mit deinen Truppen, dürfen wir gar nicht verhandeln. Also, letztlich ist es völlig klar. Also, ich bin absolut überzeugt, der Putin meint das sehr ernst. Und eben, wie gesagt, wenn der Westen würde auf das eingehen, das wäre eine unglaubliche Niederlage. Erstens für den Westen, aber für die Ukraine sowieso. Also, die Ukraine, für sie wäre das wahnsinnig. Nach 2 Jahren Krieg, so viele Tote, hätten sie dann eigentlich gleich überhaupt nichts gewonnen, oder? Gar nichts. Im Gegenteil, sie könnten dann warten, bis dann der nächste Angriff kommt. Sie haben auch keine grosse Sicherheitsgarantie, weil was die Russen da versprechen oder unterzeichnen, ist nicht viel wert. Aber, wie gesagt, die Lage im Westen ist sehr, sehr säuerlich für die Ukraine. Politisch ist der Wille nicht mehr wahnsinnig stark, vor allem in Amerika nicht, dass man sich da noch gross einsetzt. Bis im November läuft wahrscheinlich nicht mehr viel. Und das ist genau der Punkt, warum das der Putin jetzt das bringt. Es ist jetzt ein Window of Opportunity für ihn, weil er ganz genau weiss, die Amerikaner sind sehr verunsichert oder desinteressiert und sie haben andere Sorgen und sie wollen einfach Ruhe. Sie wollen, also der Biden will Ruhe und der Blinken sowieso. Das ist der Punkt, warum der Putin da könnte eine Chance haben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Daniel Lampard, das ist der Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Der hat ein interessantes Interview gegeben in 20 Minuten. Yannick, was hat er da gesagt?
Ja, Daniel Lampard ist ja der grosse Gewinner von der 13. AV-Rentenabstimmung. Und jetzt schaltet er sich auch ein in Debatten um die Prämieninitiative von SP und Mitte. Und da sticht einfach mal der Satz raus, der auch schon vor der AV-Abstimmung rausgestochen hat. Das ist, er sagt eigentlich mehr, das Geld ist vorhanden, um hunderttausende Menschen in der Schweiz zu entlasten. Da muss man aber gerade den Journalist loben, der da gerade die Gegenfrage gestellt hat, oder wie geht denn Zeit, sie riskieren eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und das winkt da der Herr Lampard einfach ab und sagt, ja, Mehrwertsteuer, das ist ja auch eigentlich eine soziale Steuer, weil die einen Porsche kaufen, die zahlen dann viel mehr an die Steuer her, als jemand, der einfach im Coop geht, sein Essen einkaufen. Und durch das hat er eigentlich auch nicht wirklich etwas gegen das. Also er sieht das eigentlich recht optimistisch, dass man das auch so könnte finanzieren. da kommt noch dazu, dass er sagt, die Mehrheit würde ja eigentlich durch die Entlastung eigentlich spüren und würde eigentlich insgesamt, wenn man die Mehrwertsteuer mit einberechnet, eigentlich profitieren von dieser Entlastung. Und sowieso, wir sind ja das reichste Land der Welt, wir können das sowieso stemmen. Also es ist einfach eines mehr das Playbook vom AV13-Abstimmung jetzt einfach für die Prämieninitiative angewendet. Und das Mal bin ich nicht so sicher, ob das verfängt.
Genau, und zweitens finde ich die Interpretation von der Mehrwertsteuer interessant. Ich kenne keinen Ökonom, der bestreiten, dass das eine regressive Steuer ist. Das heisst, es ist eine Steuer, die Leute mit tieferem Einkommen einfach stärker belastet, weil, ja, es ist ein fester Prozentsatz und für ein kleines Einkommen ist halt der Prozentsatz immer deutlich spürbarer als für einen, der jeden Tag einen Porsche kaufen kann. Das ist ihm eben dann relativ gleich. Das ist ein bisschen eine absurde Argumentation für einen Chefökonom. Aber es ist klar, es ist Kampagne und es geht wieder ums genau das Gleiche, was sie gemacht haben bei der 13. Rente. Einfach wegreden, dass man irgendetwas muss finanzieren, dass da überhaupt das Problem gibt, dass wir da irgendwie zu wenig Geld hätten. Für ihn ist einfach die Schweiz bevölkert von einem Goldesel neben dem anderen. Kein Problem. Man kann Geld auch verbrennen im Garten von Daniel Lampert und es geht allen besser. Also es ist sehr, in dem Sinne eine unehrliche Argumentation, aber sie sind in der 13. Rentenabstimmung haben sie mit dem Erfolg gehabt. Gut, aus der Uni Basel, einer von den linkeren Unis, die wir haben in der Schweiz, wird wieder gemolden. Sie sind besetzt worden. Um was geht es, Yannick?
Ja, man muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Wir kennen die Geschichte. Das sind ein paar Extreme, die sich jetzt sich bequem gemacht haben in einem öffentlichen Gebäude von der Uni. Das mal ist in Basel. Ich habe die Bilder angeschaut. Das sind nicht sehr viele, die anwesend sind dort. Es sind die üblichen Skandierungen von Free Palestine und so weiter. Was ich aber spannend finde, wir haben eine Zuschrift bekommen, wo der Tagesablauf von diesen Protestierenden beschreibt. Also, wo die heute alle so hingehen. Ich kann es euch da mal vorlesen. Also, am halb eins trifft man sich zur Vollversammlung. Das ist natürlich schon lange gesehen. Am 3 hat es einen Livestream gegeben mit anderen Encampments, also insbesondere in Amsterdam. Also da sieht man, die sind international vernetzt. Am 5 geht es dann weiter zum Demo-Training. Da kommt also das Training über, dass man da demonstrieren kann. Das ist wichtig, dass man da richtig demonstrieren kann. Am 6:30 gibt es wieder eine Vollversammlung. Da trifft man sich wieder alle zusammen. Und ganz spannend, am 8 schaut man zusammen einen Film, The First Woman to Hijack a Plane, also die erste Frau, die ein Flugzeug entführt hat, die Leila Khaled. Also dann tut man noch Flugzeugentführungen à la 9-11 noch zelebrieren. Also ich finde es ganz speziell. Es ist aber so, dass die Immobilie Basel-Stadt, denen, wo das Gebäude gehört, das ist ein Gebäude vom Kanton, haben also schon die Räumung beantragt und die Polizei schaut eigentlich nur noch, wenn da der richtige Zeitpunkt ist, um da einschreiten. Strafanzeige ist auch erstellt. Ich glaube, da ist die Situation relativ unter Kontrolle.
Gut, und wir freuen uns auf das Demo-Training. Ich würde finden, sie sollten das eigentlich zu einer Geschäftsidee umfunktionieren. Ich meine, das finde ich gut. Ich würde auch gerne mal teilnehmen an dieser Demo-Training, weil ich habe früher an vielen Demos teilgenommen. Wir haben nie ein Training bekommen. Ich muss jetzt wirklich sagen, wir sind alles Laien gewesen. Wir haben Amateure, sind da früher in der Zürcher Bewegung rumgesäckelt. Wir wären schon froh, es gäbe auch mal ein professionelles Training. Vielleicht gibt es auch ein Palästina-Yoga, wäre auch noch schön. Oder ein Palästina-Pilates, würde mich auch freuen. Noch schnell zu der Terroristin, die hier abgefeiert wird in dem Film. Man muss schon sagen, das ist schon unglaublich. Oder? Das ist eine Palästinenserin, ist eine von der grossen Ikonen vom palästinensischen Widerstand mit Anführungszeichen, eine Mörderin, eine ganz eine schlimme Person, und da wird der Film gezeigt. Also die Jungen haben schon ein bisschen ein Problem. Gut, das haben die Linken früher auch schon gehabt, wenn sie den Fidel Castro oder Che Guevara gut gefunden haben. Aber es ist schon unglaublich blind, wie die den Konflikt anschauen. Ja gut, dafür haben wir aber viel bessere Nachrichten, nämlich aus der Energiepolitik. Wer sich interessiert für die Energiepolitik, der sollte unbedingt jetzt sofort das Buch vom Simon Eggerter «Grenzen des Wachstums» kaufen, lesen, studieren, nachher auch ein Quiz beantworten, wo der Simon Eggerter vielleicht dann vorbereitet. Nein, Spass beiseite. Simon Eggerter ist ein Physiker, ist lange Jahre Direktor gewesen vom Technorama in Winterthur. Das ist eines der besten technischen Museen von der Schweiz. Er kommt raus. Und wer sich interessiert, wie gesagt, für Energiepolitik, sollte das Buch jetzt sofort sich beschaffen.
Suchen Sie noch das passende Buch für Ihre Ferien? Wir hätten da eine Idee. Das Wachstum der Grenzen von Simon Eggerter. Erfahren Sie mehr über die faszinierende und unerschöpfliche Erfindungskraft der Menschen. Ein packendes Buch, einfach geschrieben und mit einem positiven Blick auf die Welt. Jetzt erhältlich auf www.nzz-libro.ch. Nebelspalterleser profitieren von einem Rabatt. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes von dem Podcast.
Ja gut, und dann haben wir zum Schluss noch eine sehr interessante, aufschlussreiche Geschichte von Dominik Feusi, unserem Kollegen aus dem Bundeshaus. Janik, um was geht's?
Ja, wir erinnern uns, wie schon angesprochen, an die EGMR-Urteil. Da hat ja der Herr Mohamed Wabaile hat ja die Schweiz verklagt wegen Racial Profiling, also dass er wegen seiner Hautfarbe kontrolliert wurde, Sigi. Der hat ja den Recht bekommen. Jetzt ist der Herr Wabaile wieder aktiv, und zwar schafft er an der Berner Uni Bibliothek, und nebenbei verbreitet er so ein bisschen einfach so nebenberuflich Palästina-Propaganda. Da gibt es zum Beispiel ein Bild von ihm, und er postet hat: Free Palestine, I am Hamas, I am Houthi, I am Hezbollah. Oder ein anderes Bild: Is Hamas a terrorist group? Who in the world calls the slave uprising in Haiti terrorist? Also er vergleicht Hamas mit dem Sklavenaufstand in Haiti, übrigens der einzig erfolgreiche Sklavenaufstand der Welt. Und er vergleicht natürlich auch noch das, was jetzt in Palästina oder in Gaza passiert, mit dem Holocaust, wo die Juden im Dritten Reich müssen aushalten. Also es ist unglaublich, dass so eine Figur die Schweiz kann verklagen wegen Rassismus und dann solche Aussagen kann verbreiten, ohne dass das gross auffällt. Das ist einfach, es ist ein Kopfkratzer.
Absolut, und es zeigt natürlich auch, dass eben das Urteil oder sagen wir, dass er überhaupt das weitergezogen hat auf Straßburg, dass das total politisch motiviert war. Das ist nicht jemand, der eben wirklich tatsächlich gelitten hätte unter Diskriminierung, rassistischen Polizisten, wo es keinen einzigen gibt in der Schweiz. Da lege ich praktisch fast sicher meine Hand ins Feuer. Das ist so eine unglaubliche Verleumdung von unseren Polizisten, dass man denen unterstellt, dass sie einfach rassistisch wären. Vor allem, wenn man Zahlen kennt, oder wenn man Zahlen von der Kriminalität kennt. Ich habe die letzte Mal in einem Memo gezeigt und wenn man sieht, wie gewisse Ausländergruppen, zum Beispiel Afrikaner, die nämlich schwarz sind, wie er auch, wirklich einfach Kopfendeckel viel, viel krimineller sind als andere Gruppen, als Griechen, als Schweizer, als Deutsche, als Engländer, als Kroaten und so weiter, ist es eine Sauerei sondergleichen, dass so ein dahergelaufener Antisemit sich überhaupt getraut, sich so über solche Sachen zu beschweren. Und wo man jetzt merkt, das ist ein politischer Aktivist, der hat ziemlich sicher keine Diskriminierung je erfahren in dem Land. Im Gegenteil, wahrscheinlich zahlen wir noch sein halbes Leben. Es ist schon unverschämt, was sich solche Leute leisten. Muss man auch mal sagen, wir müssen uns wehren. Es geht nicht, dass solche Leute eben auch den Ruf von dem Land oder den Ruf von unserer Polizei total in den Dreck ziehen können. Und nachher stellt sich heraus, dass sie ja noch die Juden wollen im Prinzip vernichten. Was ist eigentlich los mit uns? Dass wir uns das gefallen hat.
Ja, und der Dominik hat dann auch noch bei der Uni nachgefragt, wie das überhaupt zu vereinbaren sei, ob das überhaupt okay sei. Da schreibt die Uni als Antwort: Mohamed Wabaile nimmt in seinen Social Media Accounts keinen Bezug zu seiner Anstellung, solange Mitarbeitende sich im Rahmen ihrer Meinungsäußerungsfreiheit als Privatpersonen äußern, ist es nicht an der Universität Bern, dies zu kommentieren. Wahnsinn.
Ich würde mal vorschlagen, dass man vielleicht mal einen Neonazi anstellt an der Universität Bern und er tut dann seine antisemitischen Ansichten verbreiten und er tut den Hitler aufleben lassen in seinen Twitter-Meldungen und so weiter. Nimmt mich Wunder, ob dem Uni Bern auch die Meinungsfreiheit von dem Mitarbeitenden Neonazi so hochhalten. Das ist so eine unglaubliche Scheinheiligkeit, wo, ja, also müssen sie gerade selber lachen, wenn sie das, wahrscheinlich, wenn sie einmal die Antworten schreiben, tun sie sich auch die ganze Zeit ins Füßchen lachen und denken, so, hoffentlich glaubt das einer, aber es glaubt niemand und die Uni Bern macht sich keinen Gefallen mit solchen birrenweichen Kommentar. Aber wie gesagt, man hat ja in allen Institutionen viel, viel grosse Kommunikationsabteilungen, die immer offensichtlich immer humorvollere Meldungen schreiben. Ja, können wir nichts machen. Das war Bern einfach gewesen, an dem 24. Mai 2024 am Freitag. Dominik Freus, Entschuldigung, Janik Güttinger und Markus Somm auf Bern einfach auf dem Nebelspalter.ch. Tönnt uns abonnieren, wenn euch der Journalismus gefällt, umso mehr. Nur dank eurem Abo nochmal können wir das weitermachen. Und zweitens, tönnt uns weiterempfehlen, tönnt von uns reden, tönnt uns hoch bewerten. Und wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen wir ein gutes Wochenende.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.